Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Frau Budoll, bitte. Das sind noch Ihre Werte. Das geht noch wieder zurück. Ja, vielen Dank.
Das Gesundheitszentrum Springpfuhl in Marzahn im Osten von Berlin. Ein schlichter Flachbau an einer vierspurigen Straße. Im Hintergrund ragen Plattenbauten in die Höhe. Hier hat Konstanze Schütze ihre Praxis.
Können wir rein, Frau Wanke? Herr Schröder?
Hallo.
Das ist das MRT.
Ein Mann liegt flach auf einer Liege, die sich langsam in eine Röhre schiebt. Es werden Aufnahmen von der Lunge gemacht, um zu klären, ob die Krebstherapie angeschlagen hat.
Also es kommen viele Tumorpatienten, Krebspatienten, MS-Patienten, also Patienten mit multipler Sklerose, Patienten mit Bandscheibenerkrankungen.
Konstanze Schütze ist Radiologin, 56 Jahre alt, sie trägt kurze braune Haare und eine bunte Perlenkette um den Hals. Vor 9 Jahren hat sie die Praxis übernommen, gemeinsam mit einer Kollegin. Die Geschäfte liefen gut, auch vor 3 Jahren noch, als ihre Partnerin ihr mitteilte, sie wolle aussteigen, aus persönlichen Gründen. Und damit begann Konstanze Schützes Kampf um ihre Praxis.
Ja, die Wahl war, ich gebe hier auf.
Es gab mehrere ernsthafte Kandidatinnen, die einsteigen wollten. Darunter auch eine bundesweite Radiologiekette, hinter der ein skandinavischer Finanzinvestor stand. Der legte ein Angebot vor, das weit über denen der Konkurrentinnen lag. Ungefähr 50% höher, sagt Konstanze Schütze. Der Haken an der Geschichte war nur, der Investor wollte die ganze Praxis kaufen. Konstanze Schütze sollte ihren Anteil auch abgeben und künftig als angestellte Ärztin arbeiten.
Und da kam für mich auf keinen Fall in Frage, mich jetzt fremdbestimmt von jemandem führen zu lassen, der sagt, was ich in Zukunft zu tun und zu lassen habe.
Nun bestand die ausscheidende Partnerin aber auf dem maximalen Verkaufspreis und klagte. Die Sache ging vor Gericht. Nach 2 Jahren kam es zu einem Vergleich. Die anderen Bewerber waren inzwischen schon abgesprungen.
Und dann werden sie also in eine Ecke getrieben, dass sie sich zum Beispiel dann mitverkaufen müssen oder übernehmen lassen. Oder eben sie halten dagegen. Und dagegen halten ist sehr kräftezehrend, sehr risikovoll und auch teuer. Leider auch teuer.
Konstanze Schütze entschied sich fürs Dagegenhalten, ging ins Risiko, löste Rücklagen auf, nahm neue Kredite auf, um weiter als niedergelassene Ärztin in ihrer eigenen Praxis arbeiten zu können.
Lukrative Geschäfte mit der Gesundheit. Warum Finanzinvestoren Arztpraxen übernehmen. Ein Feature von Gerhard Schröder.
Konstanze Schütze hat den Kampf gewonnen. Sie ist jetzt alleinige Inhaberin ihrer Praxis. Aber es war ein Kampf, der Spuren hinterlassen hat, auch finanziell.
Modernisierung, die plant man ja längerfristig. Das ist dann schwierig umzusetzen. Man kann bestimmte Dinge eben, die jetzt nötig wären, nicht realisieren.
Und noch immer bekommt sie ungefragt Briefe von Beratungsgesellschaften, die sich erkundigen, ob sie ihre Praxis nicht verkaufen will. Nicht selten 2 Anfragen pro Woche.
Sehr geehrte Frau Dr. Schütze, derzeit unterstützen wir einen unserer Mandanten beim Aufbau einer bundesweiten Unternehmensgruppe im Bereich der Radiologie, Nuklear-
Sehr geehrte Frau Dr. Schütze, bezugnehmend auf unser Schreiben vom 13. März, in dem wir Ihnen das Beteiligungs- und Erwerbsinteresse unseres Mandanten...
Sehr geehrte Frau Dr. Schütze, unser Mandant würde in diesem Modell die Praxis mehrheitlich zu sehr attraktiven Konditionen übernehmen.
Sie fühle sich regelrecht umzingelt, sagt Konstanze Schütze, über die Vehemenz, mit der Finanzinvestoren in die ambulante Versorgung drängen.
Und das geht, glaube ich, vielen anderen kleineren Praxen auch so. Es ist so schon schwer, jemanden zu finden, der das Risiko einer Radiologie auf sich nehmen möchte mit hohen Krediten, die ja hier noch lange nicht abbezahlt sind. Und wenn man dann aber unter den jungen Leuten jemanden gefunden hat, der es doch möchte, dann ist das schwierig für so junge Leute, jemanden auszustechen, der mit ganz anderen wirtschaftlichen Möglichkeiten kommt.
Sie ist schon besorgniserregend. Man hat das Gefühl, es beginnt jetzt, es geht richtig los.
Sagt Günter Scherer, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin.
Wir haben in Berlin erlebt, dass ein großes radiologisches MVZ von Finanzinvestoren aufgekauft worden ist. Die haben deutschlandweit agiert, deutschlandweit Praxen aufgekauft. und dann nach ein paar Jahren auch wieder weiterverkauft an den nächsten Finanzinvestor. Und das erfüllt uns schon mit Sorge. Und wenn wir jetzt sehen, dass der gleiche Finanzinvestor dabei ist, im Bereich Orthopädie, Kardiologie, aber auch Allgemeinmedizin, das gleiche Spiel zu betreiben, dann kann einem schon das Ganze mit Sorge erfüllen.
Gesundheit ist ein krisensicheres Geschäft. Das haben internationale Finanzkonzerne schon vor über 20 Jahren bemerkt. Erst investierten sie in Krankenhäuser, später kamen Pflegeheime dazu. Und seit 6-7 Jahren sind auch Arztpraxen ins Visier von großen Kapitalgebern geraten.
Krank werden wir alle immer und die Gesellschaft wird nicht jünger, im Gegenteil. Von daher ist das mit wenig Risiko behaftet. Also Insolvenzen in diesem Bereich sind äußerst selten.
Sagt Rainer Bobsin. Er ist freier Autor und Publizist, der sich seit 20 Jahren mit dem Engagement von Finanzinvestoren im Gesundheitswesen beschäftigt. Anfangs waren es die lukrativen Arztpraxen in guter Lage, die ins Visier der Investoren gerieten. Die Praxen von niedergelassenen Zahn- und Augenärzten, Radiologen und Orthopäden zum Beispiel.
Und inzwischen ist es nicht mehr so, dass erkennbar ist, dass Investoren bestimmte Fachrichtungen bevorzugen. Das trifft komplett die gesamte Palette. Es wird ja immer gesagt, Hausarztpraxen rentieren sich nicht und deshalb würden Investoren nicht in die Allgemeinmedizin investieren, aber auch das ist nicht mehr so. Es gibt inzwischen schon auch Konzerne, die angefangen haben, Hausarztpraxen zu kaufen.
Wie viele Arztpraxen schon von Finanzinvestoren übernommen worden sind, ist unklar. Es gebe dazu schlicht keine verlässlichen Daten, sagt Bobsin. Er schätzt, dass es nicht mehr als 2% sind. Aber die Zahl steigt.
Klar, natürlich ist da Luft nach oben. Vor allem, weil es ja so ist, dass das Durchschnittsalter der Ärzte und Ärztinnen relativ hoch ist und es absehbar ist, dass Praxen eben aus Altersgründen zukünftig schließen werden, die dann nachbesetzt werden müssen, verkauft werden müssen. Und da kommen natürlich auch Investoren ins Spiel.
In den europäischen Nachbarländern, in den USA und England, ist das längst gängige Praxis. In Deutschland geht es jetzt erst richtig los. Lange Zeit war es für Finanzinvestoren gar nicht möglich, Arztpraxen zu kaufen. Denn die dürfen eigentlich nur von Ärzten betrieben werden. Das änderte sich vor 20 Jahren, als die Bundesregierung die Einrichtung von medizinischen Versorgungszentren, kurz MVZ, ermöglichte. Unter einem Dach, so die Idee, sollten Ärzte verschiedener Fachrichtungen arbeiten und so die Versorgung vor allem in den ländlichen Gebieten sicherstellen. Und diese medizinischen Versorgungszentren, in denen angestellte Ärzte arbeiten, können zum Beispiel von Kommunen, Ärztegemeinschaften oder Krankenhäusern getragen werden. Und das ist die Tür, durch die seit ein paar Jahren Finanzinvestoren in den ambulanten Sektor marschieren. Sie kaufen ein kleines Krankenhaus zum Beispiel in der Eifel oder im Sauerland, das dann als Trägergesellschaft für Arztpraxen im gesamten Bundesgebiet fungieren kann.
Seit dem Jahr 2017 ist ein regelrechter Boom an Übernahmen durch private Investoren festzustellen.
Schreiben die Ökonomen Richard Buzek und Christoph Schäublein in einer Studie des Instituts Arbeit und Technik in Gelsenkirchen über die Aktivitäten von Finanzinvestoren im deutschen Gesundheitswesen.
Dieser Boom wird wesentlich von Private-Equity-Gesellschaften getragen, das heißt von einem speziellen Typ an Investmentgesellschaften, die vorher nur vereinzelt im deutschen Gesundheitswesen tätig geworden waren. Sie beschränken sich dabei nicht auf die bloße Übernahme einzelner Arztpraxen, sondern fügen die übernommenen Praxen zu Ketten zusammen.
Private-Equity-Firmen sind Kapitalsammelstellen. Sie legen Fonds auf in die vor allem sogenannte institutionelle Anleger, große Versicherungen zum Beispiel oder private Pensionsfonds, ihr Geld investieren. In der Erwartung, nach ein paar Jahren eine ordentliche Rendite zu erhalten.
Und das gibt dann so ein Zeitfenster von etwa 5 bis 6 Jahren, in denen Unternehmen gekauft und verkauft werden können. Das heißt, es geht darum, Unternehmen zu kaufen, um sie zukünftig renditekräftig wieder zu verkaufen. Und dabei kann Private Equity oftmals zweistellige Renditen von 15-20% erzielen.
Einzelne Arztpraxen kaufen, zu einer Kette zusammenfügen und dann nach ein paar Jahren gewinnbringend wieder verkaufen. Das ist das Geschäftsmodell. Es ist allerdings ein hochspekulatives Modell, denn ob sich nach 5 oder 6 Jahren tatsächlich ein neuer Investor findet, der einen noch höheren Verkaufspreis bezahlt, ist schwer abzuschätzen. Deshalb wächst der Druck auf die Investoren, den Wert einer Praxiskette zu erhöhen. Durch den Zukauf weiterer Praxen oder auch durch Kosteneinsparungen, die zu höheren Gewinnen führen.
Da wird ja auch sehr stark mit Leistungsoptimierungen gearbeitet, beziehungsweise mit Kostendruck. Also das ist so der Bereich, der uns insgesamt mit Sorge erfüllt, dass hier die Finanzinteressen über den Patienteninteressen stehen, dass die Rendite im Vordergrund steht.
Sagt Günther Scherer, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin. Das ist der Punkt, der nicht nur Ärzte in Unruhe versetzt. Patienten müssten sich darauf verlassen können, dass sie die bestmögliche medizinische Behandlung bekommen, wenn sie zum Arzt gehen, sagt Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt.
Das ist bei dem Kapitalgeber und bei dem Investor nicht der Fall, sondern sein Interesse besteht im Wesentlichen darin, wie im üblichen Wirtschaftsleben auch, eine möglichst große Rendite zu erwirtschaften. Und das könnte aus unserer Sicht à la longue eben auch eine Veränderung der medizinischen inhaltlichen Versorgung zur Folge haben. Und davor warnen wir und diese Sorge treibt uns um.
Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die Übernahmen von Arztpraxen durch Finanzinvestoren kritisch.
Zum einen ist es dann oft so, dass es zu einer Rosinenpickerei der Patienten kommt. Das heißt, die Zentren konzentrieren sich auf besonders lukrative Patienten innerhalb einer Patientenschaft. Zum Zweiten, es wird dann oft eine Medizin gemacht, die Gewinne abwerfen muss. Das heißt, es wird relativ billig praktiziert und diese billige Art zu praktizieren, die geht halt nur, wenn ich also die Patienten vorselektiere oder bestimmte Formen der Behandlung in den Vordergrund stelle, die gewinnträchtig sind. Da sind die investorenbetriebenen MVZs ein Problem.
Viele Private-Equity-Firmen, die derzeit mit großem Einsatz Arztpraxen aufkaufen, haben ihren Sitz in Steueroasen, sagt der Ökonom Richard Buschek. Auch das nährt das Misstrauen gegen die Großinvestoren.
Das heißt, da wird eine Struktur angelegt, um die Gewinne, die im deutschen Gesundheitswesen erzielt und erwirtschaftet werden, möglichst unversteuert maximal an die Investoren wieder abfließen zu lassen. Und das heißt, die Gewinne fließen aus dem Gesundheitssystem an Standorte in Offshore-Finanzzentren, das heißt in Steueroasen, wieder ab.
Ein Punkt, der auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach empört.
Das Vertrauen der Bürger ist langfristig nicht zu halten. Wenn die Bürger das Gefühl haben, es wird vieles gemacht, der wirtschaftlichen Anreize wegen, um einen Gewinn zu machen, gar durch ausländische Investoren oder durch also Hedgefonds und dergleichen, das beschädigt auch das Vertrauen der Bürger in unser Gesundheitssystem.
Ein Montagmorgen Anfang Mai. Frank Beck steht auf der Dachterrasse seiner Zahnarztpraxis und genießt den Ausblick auf die Altstadt von Regensburg.
Ist cool, oder? Seit fast 25 Jahren darf ich diesen Blick genießen.
Frank Beck ist 63 Jahre alt. Er trägt ein weißes Hemd, hellblaue Krawatte, die kurzen dunklen Haare akkurat gescheitelt. Er blickt lächelnd und zufrieden auf den Regensburger Dom. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Vor 5 Jahren nämlich hatte er die Praxis, die er 35 Jahre zuvor von seinem Vater übernommen hatte, an einen internationalen Finanzinvestor verkauft.
Da war ich 58, wo man sich natürlich die Frage stellt, wie geht's weiter?
Die beiden Töchter hatten andere Wege eingeschlagen und einen passenden Nachfolger konnte er nicht finden. Da erreichte ihn das Angebot der Arztkette Curaeus mit Sitz in den Niederlanden. Sie war damals im Besitz von Finanzinvestoren und wollte in großem Stil in Deutschland einsteigen.
Die haben mir ein Gehalt gezahlt, das sehr, sehr gut war, haben die Praxis abgelöst mit einem in meinen Augen völlig überzogenen Kaufpreis. Aber sie wollten ja Deutschland den Markt erobern, deswegen haben sie uns gekauft.
Frank Beck war nur noch Angestellter in der Praxis, die ihm jahrelang gehörte. Ein Schritt, den er allerdings schnell bereute.
Wenn du einen eigenen Betrieb so lange geführt hast, dann siehst du ja alles, du nimmst alles wahr, du nimmst Trends wahr. Und ich habe gemerkt, das geht völlig in die falsche Richtung.
Dabei waren die ersten Gespräche vielversprechend. Der neue Investor wollte sich um all die lästigen Dinge kümmern, die Beck das Leben schwer machten. Versprach Entlastung bei Verwaltung und Dokumentation, Buchhaltung und Einkauf. Frank Beck sollte sich als angestellter Arzt und Leiter der Praxis ganz um die Patienten kümmern können.
Ja, also der Einstieg war super gut, Konzept war super gut und nach wie vor bin ich überzeugt, wäre das dann auch weiter so durchgezogen worden, hätte das eine echte Erfolgsstory werden können. Auch Personalsorgen, wenn dir jemand krank wird, du rufst an und sagst, ich brauche die und die Kraft, wir organisieren das für dich. Also das waren alles so tolle, visionäre Ideen, die uns das fachliche Leben und den Umgang mit dem Patienten hätte um so viel einfacher machen können.
Doch die Visionen verblassten schnell. Von den versprochenen Entlastungen war wenig zu spüren. Die Ansprechpartner in der Zentrale in München wechselten ständig. Frank Beck musste sich weiter um alles kümmern. Die lästige Bürokratie, den Einkauf, die Verwaltung. Stattdessen kamen immer häufiger Nachfragen, die in eine ganz andere Richtung zielten. Wo können noch Kosten eingespart werden? Wie kann die Praxis noch wirtschaftlicher arbeiten?
Denn das ganze Unternehmen ist ja privater Investor aus Holland, beziehungsweise stand eine schwedische Familie als Investor damals dahinter, die natürlich Rendite sehen wollen. Und denen waren wir mit unseren Aufgaben einfach zu anstrengend.
Dabei lief und läuft Frank Becks Praxis nicht schlecht. Er hat treue Stammpatienten, die Wert auf Qualität legen, billigeren Zahnersatz in Osteuropa kaufen, bei den Laborkosten sparen, um den Gewinn zu erhöhen. Das kam für ihn nicht in Frage.
Ich sage, Leute, ich mache meine Praxis über 40 Jahre. Ich weiß, die Kiste läuft und ich weiß, die Kiste wirft schwarze Zahlen ab. Was wollt ihr von mir? Ich fange nicht an, mit euch über Pfennigbeträge zu fuchsen. Da noch sparen, dort noch sparen, da noch sparen. Nee.
Unter dem Strich, sagt Frank Beck, erwirtschaftet er eine Rendite von 20%. Doch den Investoren reichte das offenbar nicht.
Dann eines Tages beim dritten Jahr sage ich, jetzt sagt mir doch mal ehrlich, was wollt ihr für eine Rendite haben? Na, sagen sie, naja, unterm Strich hätten wir schon gern 15%. Da sage ich, ja, spinnt's ja komplett.
15% zusätzlich wohlgemerkt. Frank Beck schüttelt noch immer ungläubig den Kopf.
Also, wenn er mir jetzt gesagt hätte, 1,5% mehr als du schon hast, dann wäre es realistisch. Aber 15% mehr? Hallo? Geht gar nicht. Da müsste ich ja 5 Stunden am Tag mehr arbeiten. Ja, das wäre auch eine Idee. Sag ich, na, das ist gar keine Idee.
So entschloss sich Frank Beck, alles wieder rückgängig zu machen und die Praxis, die sein Vater aufgebaut hatte, nach 5 Jahren wieder zurückzukaufen. Ein Kraftakt, der ihm viele schlaflose Nächte bescherte. Und der überhaupt erst möglich wurde, weil die ganze Kette zum Verkauf stand. Der Finanzinvestor EQT wollte Curaeus, die Kette, zu der auch Frank Becks Praxis gehörte, wieder verkaufen an die US-amerikanische Gesellschaft Colosseum, einer der größten Arztpraxiskonzerne der Welt.
Also es war klar, es wird ein neuer Investor gesucht und das war eben dann der Auslöser, dass wir gesagt haben, die Gunst der Stunde nutzen wir und sagen, pass auf, wir wollen raus. Und es hat geklappt. Ich habe halt die Liquidität, die ich mir aufgebaut habe, die so angedacht war, dass ich mit dem halt in meiner Rente dann lebe, die habe ich jetzt aufgebraucht. Aber ich glaube schon, dass ich trotz all dem mit dem einen sehr hohen und guten Lebensstandard habe. Es passt.
Offenbar auch für die Jacobs Holding, ein milliardenschweres Familienunternehmen aus der Schweiz, das mit Kaffee groß wurde und den Fokus jetzt auf Arztpraxen legt. Ihr gehört Colosseum, die US-amerikanische Praxiskette, die Curaeus übernommen hat.
Für die Jacobs Holding ist dies ein bedeutender nächster Schritt in unserer Strategie, der weltweit führende Anbieter von zahnmedizinischen Dienstleistungen zu werden.
Das teilte Jacobs in einer Pressemitteilung nach der Übernahme mit. Nach eigenen Angaben verfügt Jacobs jetzt über ein Netz von 800 Zahnarztpraxen und Laboren in den USA und Europa mit 13.000 Angestellten und einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro. Die Jacobs Holding ist nicht der einzige Großinvestor, der den Markt der niedergelassenen Ärzte für sich entdeckt hat. Im Spiel ist weiterhin der schwedische Finanzinvestor EQT, der jetzt auf Radiologie setzt und mit Evidia eine Kette aufgebaut hat, die allein in Deutschland auf 75 Praxen und 1.800 Beschäftigte kommt. In der Augenheilkunde sind die von Finanzinvestoren getragenen Ketten Sanoptis und Artemis führend. Eine Entwicklung, die inzwischen schon das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen hat.
Wir haben ja schon eine Entwicklung, wo wir in manchen regionalen Märkten auch Konzentrationstendenzen sehen. Und da haben wir ein waches Auge drauf.
Sagt Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes.
Das ist schon etwas, was wir sehr sorgfältig beobachten und wo wir auch, wenn es dort zu Übernahmen kommt, sehr kritisch hinsehen würden. Denn die Patientinnen und Patienten vor Ort, die sind auf die gute Versorgung angewiesen.
Und die könnte in Gefahr geraten, wenn eine Kette eine regional beherrschende Stellung erlangt, fürchtet Mund. Das Problem ist nur, von den meisten Übernahmen erfahren die Wettbewerbshüter gar nichts, weil die Arztpraxen, die übernommen werden, zu klein sind. Denn die Fusionskontrolle greift erst ab einer Umsatzschwelle von 17,5 Millionen Euro.
Mit anderen Worten, es gibt hier viele Fälle, die unter dem Radar dieser Fusionskontrolle bleiben. Aber nochmal, es wird viele Fälle geben, in denen wir regional vielleicht schon starke Konzentrationen haben und in denen die Unternehmen, die so eine Kette übernehmen wollen, eben nicht zu uns kommen.
Etwa 10 Praxisübernahmen pro Jahr prüfe das Bundeskartellamt, sagt Mund. Untersagt haben die Wettbewerbshüter bislang noch keine.
Insofern, Sie können da nur wachsam sein, versuchen, solche Tendenzen nachzuvollziehen. Aber im Moment sind wir, glaube ich, eher noch so in einer Phase, wo wir gucken, welche weiteren Entwicklungen sich da vollziehen.
Übernehmen also im ambulanten Sektor Finanzinvestoren schleichend und weitgehend ungestört das Ruder? Und wie wird das die medizinische Versorgung beeinflussen? Müssen Patienten fürchten, dass in den Arztpraxen künftig vor allem nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verordnet wird und nicht nach medizinischen? Sibylle Stauch-Eckmann lächelt. Sie kennt die Vorbehalte, die Finanzinvestoren entgegengebracht werden. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands der Betreiber medizinischer Versorgungszentren BBMV und Geschäftsführerin von Orteum, einer auf Orthopädie spezialisierten MVZ-Gruppe.
Der Zweck ist die Patientenversorgung. Würde man schlechte Patientenversorgung liefern, hätte man A, keine Patienten auf die Dauer und man hätte auch keine Mitarbeiter. Insofern würde sich diese Fragestellung gar nicht ergeben.
Und auch keinen wirtschaftlichen Gewinn. Daher hätten Finanzinvestoren ein großes Interesse daran, eine gute Versorgung für die Patienten anzubieten, sagt Stauch-Eckmann.
Also insofern sind diese Investitionen sehr zielgerichtet, sind langfristig orientiert, weil es entstehen im Moment MVZs und MVZ-Gruppen, die qualitativ von der Arbeitgeberseite her gute Arbeitsplätze schaffen, qualitativ meine ich in der Patientenversorgung, die in der Fläche versorgen. Also insofern ist es mitnichten kurzfristig.
Deshalb sei die Sorge vor einer Kommerzialisierung der ambulanten Versorgung völlig unbegründet. Das Kapital der privaten Investoren könne vielmehr helfen, die Lücken in der Versorgung auszugleichen.
Wir beobachten ja im Gesundheitssystem einen grundlegenden Wandel. 41% der Ärzte sind mittlerweile über 60 Jahre alt. Wir können uns ausmalen, was das bedeutet in 10 Jahren, wenn die Babyboomer schon in Rente sind, werden sozusagen Rentner behandeln.
Hinzu kommt, viele junge Ärztinnen und Ärzte wollen sich gar nicht mehr selbstständig machen, wollen keine eigene Praxis erwerben, mit den finanziellen Risiken und der Arbeitsbelastung, die damit verbunden sind.
Die Medizinstudenten, Studentinnen sind seit mindestens 10 Jahren 70% weiblich. Teilzeitangebote, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das alles wird wichtig. Und insofern ist der Wunsch der jungen nachfolgenden Mediziner, Medizinerinnen nicht unbedingt eine eigene Praxis zu führen, als Einzelkämpfer irgendwo auf dem Land tätig zu sein.
Sondern lieber als angestellte Ärzte, zum Beispiel in einem medizinischen Versorgungszentrum. So wie Katharina Bullmann. Ihr Vater hatte eine Arztpraxis im Ruhrgebiet. Doch für sie war schon früh klar, sie will Ärztin werden, aber nicht die väterliche Praxis übernehmen.
Man bindet sich an einen Ort für die nächsten zig Jahre. Da sind sie extrem unflexibel und das konnte ich mir zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen.
Bullmann arbeitete als angestellte Ärztin in Krankenhäusern, baute dann vor 10 Jahren ein medizinisches Versorgungszentrum der Amedes-Gruppe in Hamburg auf, 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.
Wir haben das mit einer Gruppe von 14 Ärzten damals gemeinsam aufgebaut. Und wir haben es viel selber organisiert, viel umgesetzt und versucht, uns hier zu etablieren, was uns ganz gut gelungen ist, glaube ich.
Möglich war das, weil die Ärztegruppe einen Investor im Rücken hatte. Die Amedes-Gruppe, eine Laborkette, die vor 2 Jahren von der US-Bank Goldman Sachs und einem kanadischen Investor für geschätzte 1,5 Milliarden Euro übernommen wurde und inzwischen eine ganze Reihe von Arztpraxen besitzt.
Natürlich müssen wir alle wirtschaftlich arbeiten, das ist klar.
Das müsse ja auch jeder niedergelassene Arzt, sagt Katharina Bullmann. Sie ist mittlerweile zur Leiterin des Amedes-Standorts in Hamburg aufgestiegen und muss den Investoren regelmäßig die Kalkulationen vorlegen.
Es gibt natürlich Erwartungen, die diskutiert werden. Ja, die gibt es. Dass gesagt wird, Sie haben jetzt so und so viele Menschen, die bei Ihnen beschäftigt sind und können Sie diesen Umsatz erreichen? Und dann wird das diskutiert und wir sagen, ob wir den erreichen können oder ob wir ihn nicht erreichen können. Und wenn das unrealistisch ist, weil wir junge Mitarbeiter haben zum Beispiel, die gerade angelernt werden müssen, dann kann man das eben nicht zusagen.
Wird der wirtschaftliche Druck also überschätzt, den Finanzinvestoren auf Ärzte in den von ihnen übernommenen Praxen ausüben? Das ist auch für Kritiker wie Günter Scherer von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin nicht eindeutig zu beantworten. Er sei auch nicht grundsätzlich gegen private Investoren, sagt er.
Wenn es so wäre, dass man dauerhaft reingeht und ein Versorgungsinteresse besteht und die wirklich auch Interesse an der Patientenversorgung haben, dann würde ich das nicht kritisieren wollen. Und das ist eben der Unterschied zu Finanzinvestoren. Da geht es nicht um Versorgung, da geht es um eine kurzfristige Rendite. Und das kann ich, auch wenn der Finanzbedarf im Gesundheitswesen da ist, das halte ich für falsch.
Und deshalb müsse die Politik aktiv werden und die Möglichkeiten von Finanzinvestoren einschränken, fordert Scherer. Und er ist damit nicht allein. Der Bundesrat hatte schon 2018 davor gewarnt, dass sich, Zitat, in immer mehr Bereichen der ambulanten ärztlichen Versorgung konzernartige Strukturen ausbreiten, oft in der Hand renditeorientierter Unternehmen. Es könne zu einer Einengung der angebotenen Versorgung auf bestimmte, besonders lukrative Leistungen kommen, warnte die Länderkammer und forderte die Bundesregierung zum Handeln auf.
Eine gute Versorgung für alle Menschen kann nur sichergestellt werden, wenn medizinische Entscheidungen unabhängig von Renditeerwartungen getroffen werden.
So begründete Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann den Vorstoß der Länderkammer. Mehr Transparenz sei nötig. Wem ein MVZ gehört, das soll künftig auf dem Praxisschild stehen. Außerdem müsse ein Register aufgebaut werden, in dem die Eigentumsverhältnisse offengelegt werden, fordert die Länderkammer. Das unterstützen auch die MVZ-Betreiber. Umstrittener ist dagegen die Forderung, den Anteil von einzelnen MVZ-Gruppen an der Versorgung regional zu begrenzen, auf maximal 50%. Außerdem sollen Krankenhäuser nicht mehr so einfach als Vehikel für bundesweite Arztketten genutzt werden können. Der Radius, in dem Kliniken MVZ übernehmen oder gründen können, soll auf 50 Kilometer begrenzt werden. Maßnahmen, die auch Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt unterstützt.
Und am Schluss ist das System eben darauf angelegt, immer größere Einheiten zu bilden, die dann zur Folge haben, dass eben der Marktanteil von bestimmten Einrichtungen so groß ist, dass eben die Wahl für den einzelnen Patient, Patientin nicht mehr in dem Umfang gegeben ist. Und das sehen wir als ein Problem an und benennen es und fordern deshalb, dass es da beschränkende Maßnahmen geben soll.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält sich noch bedeckt, was genau er unternehmen will. Aber er hat schon mehrfach versichert, er will etwas tun.
Wir werden da etwas aushandeln, aber das Gesetz wird schnell kommen, wird gut kommen. Bund und Länder ziehen hier am gleichen Strang.
Dass die MVZ-Betreiber davon nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Sibylle Stauch-Eckmann, die Vorsitzende des MVZ-Verbandes BBMV, verweist auf den demografischen Wandel, die Schwierigkeiten von niedergelassenen Ärzten Nachfolger zu finden. Deutschland laufe sehenden Auges in einen Versorgungsnotstand und die Politik wolle die Zahl der möglichen Praxen noch einschränken. Das passe für sie nicht zusammen, warnt Stauch-Eckmann. Auch Franz Knieps, der Chef des BKK-Dachverbands, einem Zusammenschluss der Betriebskrankenkassen, sieht den Vorstoß der Länderkammer kritisch.
Dass es möglicherweise Kapitalinstitutionen gibt, die Renditeerwartungen haben, die nicht befriedigt werden können, beziehungsweise die wir auch als unethisch ansehen, das ist prinzipiell möglich. Aber Evidenz, dass das da ist, sehe ich bisher nicht.
Knieps war 2004 als Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium maßgeblich beteiligt an der Einführung der medizinischen Versorgungszentren und er hält das noch immer für eine gute Idee. Notwendig, um die ambulante Versorgung gerade in den ländlichen Regionen aufrechtzuerhalten. Und da könnten private Investoren durchaus hilfreich sein, angesichts des demografischen Wandels. Deshalb rät Knieps zu mehr Gelassenheit. Viele Krankenhäuser seien in der Hand von privaten Investoren. Daran störe sich kaum jemand, und das mit Recht.
Die Medizin, die am komplexesten ist, die die schwierigsten Fälle bearbeitet, liegt teilweise in der Hand privater Krankenhauskonzerne. Und da wissen wir aus Qualitätsvergleichen, dass die nicht schlechter sind. Warum sollte sich das in der ambulanten Versorgung nicht auch als richtig erweisen?
Bei Frank Beck dagegen, den Zahnarzt aus Regensburg, hat es nicht geklappt. Er hat seinen Ausflug in die Welt der Finanzinvestoren beendet und seine Praxis zurückgekauft. Ein Neuanfang mit 63 Jahren. Ende Juli will er umziehen mit seiner Praxis in größere Räume in der Innenstadt.
Es hat sich eine Perspektive durch Zufall aufgetan.
Beck hat inzwischen einen Nachfolger gefunden. Einen jungen Arzt, 27 Jahre alt, der seit einem halben Jahr in seiner Praxis mitarbeitet und an den er die Geschäfte schrittweise übergeben will.
Und das ist einfach ein tolles Miteinander. Und deswegen wollen wir das auch so laufen lassen, weil wir uns gegenseitig so gut befruchten können. Und dann macht der Job richtig Spaß.
Das war das Feature von Gerhard Schröder, lukrative Geschäfte mit der Gesundheit, warum Finanzinvestoren Arztpraxen übernehmen. Es sprach der Autor. Technik Ralf Perz, Regie Roman Ruthardt, Redaktion Carsten Burtke.